Es gibt in Deutschland eine ganz strenge Trennung zwischen Polizei und Bundeswehr. Das hat historische Gründe, das hat auch Gründe der Ausstattung, der Ausrüstung. Und das ist auch eine sinnvolle Angelegenheit, weil die Polizeiarbeit sich ja grundsätzlich davon unterscheidet, was das Militär macht.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und ich sitze hier in dieser wunderschönen Grundgesetz-Büro-Podcast-Küche von Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
Ja, und die Grundgesetz-Sonne scheint, obwohl es ein enger Innenhof ist, von einem relativ blauen Himmel in diese Küche. Und wir reden über ganz viele Artikel, die mit Bundes anfangen, was ja schon mal vergnügungssteuerpflichtig ist, oder?
Ich glaube, man stellt sich das immer so ein bisschen dröge vor, aber ich finde auch, dass wir festgestellt haben, dass selbst diese ganzen Staatszielbestimmungen und jetzt doch hier, wie funktioniert so der Staat, so dröge ist das alles gar nicht. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viele spannende Sachen wir hier entdecken.
Das ist in der Tat, das ist ein bisschen so wie Goldwaschen, wobei ich glaube, wir mehr Nuggets finden als ein ganz normaler Goldsucher, weil tatsächlich in jedem Artikel ist was zu finden. Man muss nur ich muss meinen Stereotypenkatalog einfach mal kurz ins Feuer werfen und so die klassischen Trigger, die mich dazu bewegen, jetzt auf gar keinen Fall weiterzulesen, einfach zu vergessen. Was bei Triggern total einfach ist.
Also ich fände es zumindest ganz schön, wenn du auch die Artikel hier mal liest.
Ja, ich bin hungrig.
Neugierig. Und man muss ja auch sagen, wäre Philipp Amthor in dieser Folge unser Gast, dann würde er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, also Artikel 35, das ist ein ganz wichtiger Artikel im Grundgesetz.
Das ist mein Lieblingsartikel, würde er sagen. Philipp Amthor, zu dessen Ehrenrettung, du warst jetzt ein Weilchen nicht da, weil du dich noch weiter fortgebildet hast, liebe Rabea. Mit Philipp Amthor ist ein böses Spiel gespielt worden.
Das habe ich wohl mitgekriegt. Und ich habe aber auch gesehen.
Er sollte auf einen YouTuber antworten, der blaue Haare hat und auch sonst ganz anders aussieht als Philipp Amthor.
Ja.
Sind aber ungefähr gleich alt und er sollte die Stimme der CDU irgendwie so ein bisschen nicht nur gegen Rezo, sondern eigentlich so gegen das ganze YouTube-Wesen sein.
Und Twitter ist explodiert.
Und dann wurde er wieder zurückgepfiffen. Und wie eine Partei und ich mag Philipp Amthor für seine ganze Philipp Amthor-Haftigkeit
da rausgesprungen, ne?
Ja, ich habe auch gesagt, hey, der Mann, was der für unseren Podcast inzwischen alles so beigesteuert hat, ist okay. Und ich muss ihn ja nicht mögen, also mögen im Sinne von seine Positionen alle teilen oder jetzt für ihn Wahlkampf machen oder so, aber ich bin froh, dass unsere Demokratie Vögel mit allen Gefiederfarben hat, um es mal botanisch auszudrücken. Und dieses Land wäre ein Stück ärmer ohne Philipp Amthor. Ohne Kevin Kühnert übrigens auch. Ohne dich erst recht.
Oh.
Wie findest du die Reihe?
Ich weiß nicht,
Philipp Amthor, Kevin Kühnert, Rabea Schlutz. Passt gut.
Finde ich auch. Ja. So, egal, auf jeden Fall, Philipp Amthor ist es dieses Mal
lang
nicht.
Lange lebe Philipp Amthor.
Vielleicht sagst du das ja auch dann noch über unseren tatsächlichen heutigen Gast. Es ist nämlich auch vielleicht sollte ich erstmal sagen, worüber wir sprechen. Wir reden nämlich heute über die Rechts- und Amtshilfe. Und dabei ist es Konstantin Kuhle, der uns hilft. Also quasi ein Kollege von Philipp Amthor, der sitzt nämlich auch im Bundestag, allerdings nicht für die CDU.
Sondern für die Liberalen, also ich sage das immer mal so, so, weil unter FDP kann sich keiner was vorstellen. Konstantin Kuhle, der übrigens wie Philipp Amthor auch es zu einer gewissen YouTube-Prominenz gebracht hat, weil er einer Partei am rechten Rand einfach mal Alexander Gauland hat, als Konstantin Kuhle was gesagt hat im Parlament, hat sich Alexander Gauland mit einem wirklich fratzenhaft verzerrten Gesicht, oder? Und dachte, wenn ich jetzt gerade Eier gekocht hätte, die könnte ich wahnsinnig gut abschrecken mit diesem, entfesselten Gauland. Man machte sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit. Und wenn es ein Parlamentarier schafft, die AfD so auf die Palme zu bringen, kann ich nur sagen, der macht einen guten Job.
Ja, genau. Also sie haben offensichtlich mehr Gemeinsamkeiten, als wir so denken.
Ja.
Aber was Konstantin Kuhle eigentlich so im Bundestag macht und seit wann er da drin sitzt und so, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Konstantin Kuhle ist Rechtsanwalt und Mitglied des Bundestages. Seit 2017 sitzt er dort für die FDP. Kuhle war von 2014 bis 2018 Vorsitzender der Jungen Liberalen. Heute ist er Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Sein Fokus liegt auf der deutschen Innenpolitik, aber auch auf Europa.
Und in dieser Folge wollen wir also mit Konstantin Kuhle über die Rechts- und Amtshilfe sprechen. Aber zunächst will ich noch mal einen Blick zurückwerfen, denn auch dort haben wir uns mit Ämtern befasst, nämlich eigentlich mit Fehlern, die Beamte ja auch durchaus machen können. Und zwar ging es dort um Haftungsfragen. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Beamter einen Fehler macht? Und wie häufig kommt das denn überhaupt vor? Ich meine, ich glaube, wir können sagen, wir machen alle Fehler in unserem Job, oder? Du auch.
Ja, nur hier geht es halt um die juristischen, die nachweisbaren. Genau. Wir sind hier fast so ein bisschen bei, ich habe das Gefühl, ich lese hier so allgemeine Versicherungsbedingungen von der Allianz.
Ja.
Aber es ist natürlich wichtig.
Genau.
Wenn ein Beamter dummes Zeug macht und es führt bei dir zu einem nachweislichen Schaden, wer haftet dafür? Der Beamte?
Nein. Es ist der Staat. Und wie häufig das denn tatsächlich in Deutschland vorkommt, das hat uns Joachim Wieland auch mal eingeordnet und wir hören da einfach noch mal kurz rein.
Das kommt schon regelmäßig vor, weil der Staat inzwischen in vielen Bereichen Regelungen trifft, wo es zu Schäden für Bürger kommen kann. Wenn Sie etwa daran denken, die Zulassung von Arzneimitteln oder die Zulassung von gefährlichen Anlagen, wenn es da zu einem Unfall kommt oder wenn ein Arzneimittel sich als schädlich erweist, dann wird häufig versucht, über die Amtspflichtverletzung nach Artikel 34 von dem Betroffenen Schadensersatz zu bekommen. Es ist aber nicht leicht, dann ein Verschulden praktisch nachzuweisen, weil man tatsächlich immer, damit der Staat haftet, nachweisen muss, dass der Beamte zumindest fahrlässig gehandelt hat, der zuständig war.
Jetzt aber endlich fangen wir dann auch mal mit Artikel 35 an. Dort geht es nämlich, wie gesagt, um die Rechts- und Amtshilfe. Und was da genau drin steht, ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz rein und da legen wir einfach los mit Absatz 1.
Artikel 35 Absatz 1. Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.
Alle Behörden. Ich glaube, viele davon haben wir noch nie was von gehört oder ich zumindest nicht. Ich habe natürlich mal ein bisschen recherchiert und da habe ich auf Bundesebene zum Beispiel das Bundesamt für äußere Restitution gefunden, die Bundesmonopolverwaltung für Brandwein, das Bundessprachenamt oder das katholische Militärsbischofsamt und natürlich noch zig andere. Davon kennt man dann auch tatsächlich wieder ein paar, nämlich das Bundesarchiv, das Umweltbundesamt, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das ist, glaube ich, bekannt geworden durch den Skandal um Jens Spahn. Und auf Landesebene sieht es dann natürlich da ähnlich aus. Da haben wir Ämter für den Schiffsverkehr oder eben auch ganz klassisch die Polizeibehörden. Das ist also erstmal das, was hier alles darunter fällt. Also alle Behörden des Bundes und der Länder. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele mehr. Aber das erstmal nur so als kleinen Einblick.
Sehr viele sichere Arbeitsplätze. Da arbeiten
das
Menschen,
auch?
Wenn die sich da einmal, wenn die da einmal Wurzeln geschlagen haben, dann fallen die so nach und nach die Besoldungsleiter hoch. Und interessante Frage übrigens, wird die Digitalisierung alle diese Beamten in ihren Beamtenjobs lassen mit der Zeit? Weil vieles von dem, was die tun, ist natürlich auch von so einem Algorithmus machbar. Ist ein Algorithmus staatstreu? Weil die Beamte müssen ja schwören, ne? Müssen die nicht?
Genau, es gibt einen Beamteneid.
So ein Eid schwören,
ja.
Dass sie.
Das kann der Algorithmus nicht.
Nee, interessant. Gut, aber das fragen wir einen unserer Verfassungsrichterfreunde.
Fangen wir einfach mal mit der Rechtshilfe an. Wir dröseln das mal so ein bisschen auf. Das klingt für mich nämlich erstmal so, als hätten Gerichte oder zumindest irgendwie mal Justizbehörden was damit zu tun, weil die sind ja in der Regel fürs Recht zuständig. Würdest du mir da zustimmen?
Absolut.
Okay, cool.
Oder soll ich dagegen sein? Nee.
Nein. Aber was verbirgt sich denn genau hinter der Rechtshilfe? Wir haben ein kleines Erklärstück vorbereitet und da ist es meine Kollegin Isabel Wob, die das Ganze mal ein bisschen erklärt.
Rechtshilfe bedeutet, dass sich Gerichte und Justizbehörden untereinander Hilfe leisten. Unter den Bereich der Rechtshilfe fallen Aufgaben, die das eigentlich zuständige Gericht grundsätzlich selbst erledigen könnte, sie aber aus Gründen der Zweckmäßigkeit an ein anderes Gericht überträgt. Das ersuchte Gericht muss der Bitte um Rechtshilfe entsprechen. Nur wenn die vorzunehmende Handlung nach dem Recht des ersuchten Gerichts verboten ist, darf die Rechtshilfe abgelehnt werden. In einem solchen Fall wird die Bitte um Rechtshilfe an das zuständige Gericht weitergeleitet. Unter die Rechtshilfe fällt nicht, wenn Behörden ihnen übergeordneten Behörden zur Seite stehen. Außerdem gibt es die Rechtshilfe auch im internationalen Bereich. Die Auslieferung fällt zum Beispiel darunter, aber auch die Strafverfolgung im Lande.
Und da fallen dann eben so Dinge drunter wie die Vernehmung eines Zeugen für einen Fall außerhalb des eigentlichen Verantwortungsbereiches, aber eben der Zeuge wohnt dann eben zum Beispiel vor Ort, deswegen wird das übernommen. Anderes Beispiel ist der sogenannte Augenschein, also dass Beweismittel gesichtet werden, zum Beispiel ein Auto, das abgeschleppt wurde oder ähnliches und dann eben in diesem Bereich des Gerichtes fällt, obwohl die Verhandlung eigentlich woanders stattfindet. Das sind eben so alles Dinge, die unter diese Rechtshilfe fallen. Und
praktisch so eine Art Teamgeist, ne? Also den allen Bundesbehörden und auch Landesbehörden klarzumachen, ihr seid eigentlich gemeinsam dafür zuständig, dass es hier läuft. Ja. Wir haben ja meistens irgendwie was mit Ausnahmesituationen zu tun, ne? Also alles, was so außerhalb des Rechts- und Amtsalltages liegt. Um da keine Konkurrenzverhältnisse, auch nicht zwischen Bund und Ländern herzustellen, sozusagen, so Jungs, ne, letztendlich dient es uns allen. Finde ich erstmal eigentlich selbstverständlich. Auf der anderen Seite muss man das wahrscheinlich in so einem Gesetz festschreiben, damit man im Zweifelsfall dann auch Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern dazu bewegt, dass sie am Wochenende für eine erste Mai-Veranstaltung in Berlin hier ihre Schutzwesten anziehen.
Genau, und hier sieht man ja auch schon, leisten sich gegenseitig Hilfe. Das heißt, es ist auch nicht können sich, wäre ganz nett, sondern leisten sich.
Sehr präsent.
Genau, es wird davon ausgegangen, dass das auch tatsächlich getan wird. Und genauso wie bei der Rechtshilfe stelle ich mir auch die Amtshilfe vor, nur dass das dann eben alle anderen außerhalb dieser Rechtskreise sind. Aber was sich genau dahinter verbirgt, da hören wir auch jetzt noch mal ganz kurz rein.
Amtshilfe bedeutet, dass sich Behörden untereinander Hilfe leisten. Gründe für Amtshilfe sind zum Beispiel die fehlende Expertise oder wenn für die Durchführung einer Handlung Material aus dritten Behörden benötigt wird. Die ersuchte Behörde muss der Bitte um Amtshilfe entsprechen. Abgelehnt werden darf diese nur, wenn die Handlungen mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wären. Außerdem gibt es die Rechtshilfe auch im internationalen Bereich. Besonders hervorzuheben ist in diesem Fall die Zusammenarbeit in Steuersachen.
Das heißt, wir haben hier dann zwei Behörden mindestens, die in so einem Vorgang involviert sind. Da ist dann eben zum einen die ersuchende Behörde, das ist die, die um Hilfe bittet. Mhm. Und dann passend dazu natürlich auch die ersuchte Behörde, das ist die, die eben um Hilfe gebeten wird. Aber was gibt es denn da eigentlich für Beispiele? Eben für die Rechtshilfe habe ich selber welche genannt, aber jetzt ist es Konstantin Kuhle, der da mal ein bisschen was erklärt.
Beispiele für Rechts- und Amtshilfe sind Auskunft, Akteneinsicht, die Bereitstellung von speziellem Sachverstand, Ermittlungen, räumliche, technische Mittel, all das kann unter Amts- und Rechtshilfe subsumiert werden. Und das ist ja auch sinnvoll, dass in einem Land, das föderal aufgebaut ist und das neben der Bundesebene 16 einzelstaatliche Länder kennt, in bestimmten Konstellationen sich gegenseitig geholfen wird.
Und ein konkreteres Beispiel wäre dann zum Beispiel die Vollzugshilfe, sicherlich ein Begriff, den du auch schon gehört hast, oder?
Vollzugshilfe heißt, jemanden zur Strecke zu bringen, zu fangen, wie sagt man das, polizeilich dingfest zu machen, nicht?
Doch, so ungefähr, denn tatsächlich ist es eben so, erstmal, das kommt einfach vom Begriff vollziehen, das heißt, eine Behörde bittet also eine andere, eine Handlung zu vollziehen, das kann ganz vielfältig sein, klassisch ist da, dass die Polizei eben um Hilfe gebeten wird, da gibt es dann die sogenannten Vollzugspolizeibeamten, zum Beispiel um Menschen vom Gericht zum Gefängnis zu bringen oder Jugendliche zu Pflegefamilien zu bringen, das sind dann eben Dinge, wo Behörden sich untereinander um Hilfe bitten, hier eben am Beispiel der Polizei, um dann eben nochmal solche Gänge irgendwie dann durchzuführen. Zunächst aber gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen nämlich erstmal zu Absatz 2. Der ist einen Tacken länger und deswegen hören wir da auch erst nochmal kurz rein.
Absatz 2. Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.
Hier haben wir also nochmal ganz besondere Fälle, wann es denn zur Rechts- und Amtshilfe kommen kann. Zum Beispiel eben die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das sind ja Begriffe, die hatten wir auch schon häufig bei zum Beispiel der Versammlungsfreiheit und ähnliches. Also da geht es eben einfach darum, dass wenn eine Gefahrensituation entsteht oder wenn es zu Ausschreitungen kommt etc., das sind dann eben Dinge, wo es nochmal zu einer Amtshilfe kommen kann. Und dann haben wir eben auch noch die Fälle von besonderer Bedeutung. Das klingt allerdings ziemlich ominös und gut, da kann jetzt für mich irgendwie alles drunter fallen.
Soll es wahrscheinlich auch.
Du meinst, man hatte einfach noch irgendwas reingeschrieben, damit man notfalls alles irgendwie so drunter karren kann?
Nee, Fall von besonderer Bedeutung ist halt alles das, was außerhalb des Alltags ist. Ich sag mal, der amerikanische Präsident kommt zu Besuch oder der israelische Ministerpräsident. Dann ist hier in Berlin, ich würde mal sagen, eine Lage von besonderer Bedeutung, weil es werden Straßen gesperrt, es fliegen Hubschrauber, es werden Scharfschützen auf Dächern positioniert, es werden ohne Ende Gitter irgendwo hingestellt. Es braucht einfach wahnsinnig viel Menschen, in diesem Fall Beamte, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten.
Ob du damit richtig liegst oder ob unter die besondere Bedeutung vielleicht auch andere Dinge fallen, das erklärt einmal Konstantin Kuhle.
Das kann eine besondere zeitliche Nähe oder Höhe der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sein. Also es passiert etwas ganz Schlimmes, ganz dringend und das auch noch in der Nähe der Grenze zu einem anderen Bundesland. Da hätte niemand Verständnis dafür, wenn man dann sagen würde, naja, die Eigenstaatlichkeit der Länder, also dann müssen sich die Polizeien schon unterstützen. Oder Bedeutung und Rang der bedrohten Rechtsgüter oder die Zahl der bedrohten Rechtsgüter. Klassisches Beispiel aus meinem Bundesland. Es gibt ein Fußballspiel zwischen Hannover und Braunschweig. Das ist ein Hochrisikospiel, weil die Fans sich hassen. Da gibt es also richtig, geht's richtig zur Sache. Dann laufen die auch noch aus dem Bahnhof in die Stadt rein. Also wir haben Bahnhof, Bundespolizei und in der Stadt normale Polizei. Und dann ist parallel noch eine politische Demonstration angekündigt. Dann stößt die Polizei einfach an ihre Grenzen. Und dann muss man sich Hilfe holen aus Sachsen-Anhalt oder aus Bremen, aus Hamburg, aus Hessen.
Okay. Alles klar. Das heißt, in solchen Fällen können die Länder eben Hilfe anfordern. Da gibt es zum Beispiel den Bundesgrenzschutz. Wenn der angefordert wird, kommt der in der Regel auch. Aber eben auch andere Polizeien dürfen helfen. Das dann allerdings auch auf freiwilliger Basis. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass andere Bundesländer damals Sachsen Hilfe angeboten hatten, als es zu den großen Demonstrationen in Chemnitz kam. Und Sachsen dann gesagt hat, nö, brauchen wir nicht. Und wohin das geführt hat, haben wir dann auch ziemlich eindrücklich gesehen.
Wobei, selbst wenn du ganz viel Hilfe von überall kriegst, ich sag mal G20 oder so, ist nicht die Gewissheit, dass es funktioniert.
Klar, genau, das ist halt nochmal, du sagst es schon, G20 ist ein anderes Beispiel, wo man dann eben auch gesehen hat, dass Polizeien aus allen Ländern hoch nach Hamburg gereist sind, um das Ganze auch zu koordinieren. Das sind also so Beispiele, die nochmal zeigen, dass das auch gar nicht so selten vorkommt, wie ich finde. Und dann haben wir aber hier noch ein anderes Beispiel. Da haben wir nämlich noch den nächsten Satz, Naturkatastrophen und schwere Unglücksfälle. Und das geht eben so weit, da kommt dann auch die Bundeswehr, wenn es sein muss.
Wobei das eine absolute Ausnahme ist, ne? Weil Bundeswehr im Inneren ist immer so ein toxisches Kombination.
Das auf jeden Fall. Es ist auch noch ein Konflikt, auf den wir gleich weiter eingehen werden, aber ich möchte zunächst bei diesen Unglücksfällen bleiben, denn ich habe mir ein Beispiel rausgesucht und das ist Eschede. Du erinnerst dich sicherlich noch,
genau. Mit dem Radreifen, den Defekten.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugunglücks in Niedersachsen. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten und zum ersten Mal ist ein ICE betroffen.
Dieser Ausschnitt stammt aus der Tagesschau am Abend vom 3. Juni 1998, also von dem Tag, an dem das Unglück von Eschede auch stattgefunden hat. Und das Ausmaß des Unfalls damals war so groß, das kannte man vorher überhaupt nicht. Wir haben es ja eben gehört, das größte bislang bekannte Zugunglück. Insgesamt sind letzten Endes 101 Menschen gestorben, 88 wurden zusätzlich schwer verletzt. Also das sind Ausmaße, da hat man sich dann relativ zügig entschieden, die Bundeswehr hinzuzuholen. Und damals war es dann so, dass zum einen ein Hubschrauber der Bundeswehr vor Ort war, der die Rettungsflüge koordiniert hat, also wie man an- und abfliegen kann, damit es dort nicht noch zu weiteren Unfällen kommt. Und außerdem waren noch Panzer vor Ort, die letzten Endes dafür genutzt wurden, um die Trümmer auseinanderzuziehen.
Du brauchst halt richtig, wie sagt man, schweres Gerät, um da zu räumen. Ich glaube, da war auch noch eine Brücke im Spiel.
Genau, es war eine Brücke eingestürzt.
Da kommt die normale Feuerwehr natürlich überhaupt nicht zu Rande.
Genau, und da sieht man auch, das war ja wirklich auch ein furchtbar tragischer Extremfall. Und dort hat man sich dann eben dafür entschieden, eben auch die Bundeswehr eben hinzuzuholen. Aber das zeigt ja eben auch, was tatsächlich da mit gemeint ist mit diesen Unglücksfällen. Also da ist wirklich eine große Hemmschwelle auch, bis es dann tatsächlich so weit kommt, dass die Bundeswehr hinzugezogen wird. Das ist das eine. Und dann haben wir hier aber auch noch die Naturkatastrophen. Und ich glaube an Hochwasser. In den letzten Jahren kann sich eigentlich noch jeder irgendwie erinnern. Also es kam ja immer wieder vor, auch in den letzten Jahren, dass ganze Bundesländer vom Hochwasser betroffen waren. Ich meine, so ein Fluss macht halt auch nicht an der Landesgrenze Halt. Der schlängelt sich dann eben durch 3, 4 Bundesländer. Und wenn der einmal Hochwasser hat, dann hat er überall Hochwasser. Nein, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber relativ viel Hochwasser.
Und vor allem dann meistens auch in Gegenden, die schwer zugänglich sind. Ist ja nicht so, dass du jetzt am Fluss immer gleich eine Straße lang führt und da dann auch noch Sandhaufen liegen und die Säcke bereit. Also es ist einfach ein echt komplexes Ding.
Das sind eben Einsätze. Da ist es möglich, eben die Bundeswehr zur Unterstützung zu holen. Und wie häufig das eigentlich passiert, dass die Bundeswehr wegen Umweltkatastrophen zum Einsatz gebeten wird, das hören wir jetzt.
Egal ob Hochwasser oder meterhohe Schneemassen. Kommt es zu solchen Ausnahmezuständen in Deutschland, kommt die Bundeswehr zum Einsatz. Im Winter 1993 zum Beispiel helfen Soldaten bei der Evakuierung der Bevölkerung. Rund 4 Jahre später stapeln knapp 30.000 Soldaten Sandsäcke und transportieren rund 2.000 Menschen sowie etwa 3.000 Tonnen Material durch ganz Deutschland mit insgesamt 50 Hubschraubern in 2.700 Flugstunden. Mit rund 45.000 Soldaten rückt die Bundeswehr 2002 an. Damals sind es Donau und Elbe, die ihr Wasser nicht mehr halten können. Nicht nur Deutschland, auch Tschechien und Österreich sind damals vom Hochwasser betroffen. Die Truppen unterstützen nicht nur die Polizeien und Feuerwehren vor Ort, sondern ebenso den Bundesgrenzschutz, die DLRG, das THW und viele andere. Seitdem kommt es fast jährlich zu Einsätzen der Bundeswehr im Innern. Überwiegend wegen Naturkatastrophen. Hochwasser in Bayern, der Orkan Kyrill wütet in weiten Teilen Deutschlands, dann das Hochwasser im Frühjahr 2013. Dieses Mal rücken 20.000 Soldaten an. Den letzten Einsatz der Bundeswehr im Inneren gab es 2019, als halb Bayern im meterhohen Schneemassen versunken ist. Dies sind nur einige Beispiele. Weitere Informationen gibt es unter detektor.fm.
Die kommt also sogar häufiger, als ich es zunächst gedacht hatte. Und es gibt ja auch noch die Diskussion, immer mal wieder werden solche Einsätze auch als Rechtfertigung für die Bundeswehr angeführt. Dass man eben sagt, okay, wir brauchen die eben nicht nur irgendwie bei Auslandseinsätzen, sondern wir brauchen sie ja auch, um bei Umweltkatastrophen zu helfen. Ja. Und die Gegner sagen natürlich, das könnte aber auch einfach das THW übernehmen. Klar. Wie siehst du das?
Ich als Freund des Föderalismus und als Gegner des Zentralismus finde ich es gut, dass wir viele verschiedene Organisationsformen haben mit ihren besonderen Fähigkeiten. Ich will gar nicht sagen, was besser oder was schlechter ist, aber ich glaube, erst aus dieser Kombination THW und Bundeswehr wird und viele andere Hilfsorganisationen, also die man auch gar nicht kennt, ob das die Johanniter, ob das die Malteser, ob das Arbeiter-Samariter-Bund und sind. Rotes Kreuz natürlich, die Freiwilligen Feuerwehren. Die Kombination macht den Reiz und den Wert und auch die Stärke aus. Stell dir vor, du hast einen Laden, der für alles zuständig ist. Ne? Diese klassischen, da kann man aber so viel sparen. So, und bei diesem einen Laden funktioniert ein Ding nicht. Ich sage jetzt mal Kommunikation oder so, weil irgendein Funkmast ausgefallen ist. Dann liegt die gesamte Hilfe lahm. Und wenn du dieses Dezentrale hier, welche da, welche noch welche hast, dann kommt immer ein findiger Kopf auf eine Lösung. Es ist einfach eine größere Breite von allem.
Wobei diese Diskussion darüber, inwiefern die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann, natürlich auch eine ziemlich heikle ist. Und Konstantin Kuhle ordnet das auch mal ein.
The elephant in the room bei Artikel 35 ist ja Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Es gibt in Deutschland eine ganz strenge Trennung zwischen Polizei und Bundeswehr. Das hat historische Gründe, das hat auch Gründe der Ausstattung, der Ausrüstung. Und das ist auch eine sinnvolle Angelegenheit, weil die Polizeiarbeit sich ja grundsätzlich davon unterscheidet, was das Militär macht. Und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein bei Amtshilfe durch die Bundeswehr. Das ist eine sehr delikate Angelegenheit und kommt nur sehr selten vor.
The elephant in the room, das fand ich irgendwie ganz nett. Alle sehen das Problem irgendwie, aber keiner will es so richtig anpacken. Hast du das Gefühl, dass das trifft es, dass diese Diskussion darüber, wie wir die Bundeswehr im Inneren einsetzen wollen, ein bisschen zu kurz kommt? Oder glaubst du, dass einfach alles geklärt ist?
Also ich finde die Diskussion absolut richtig und wichtig. Das ist auch die Aufgabe von sowohl von Leuten wie Konstantin Kuhle als auch von uns Journalisten. Auf der anderen Seite, manchmal, wenn einfach nur schnell geholfen werden muss, und Eschede ist, glaube ich, das beste Beispiel, dann kannst du jetzt ganz schlecht eine Grundsatzdebatte führen. Das darf man jetzt aber nicht. Auf der anderen Seite, und alle, die Babylon Berlin gesehen haben, die wissen auch, in dem Moment, wo eine Armee nicht mehr unter Kontrolle ist. Ne? Wir kennen das alle, Putsch, Staatsstreich und so weiter. Es sind immer die Generäle, die am Ende entscheiden, wer gewinnt und wer nicht. Natürlich, wenn sich die Gewehrläufe gegen das eigene Volk richten, Peking, Tiananmenplatz und. Das ist natürlich super hochheikel. Insofern sind beide Positionen richtig und die Kunst besteht darin, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Ich sollte Bundespräsident werden, oder? Ja. Danke, alles klar. Deine begeisternde Reaktion.
Nein, wieso denn eigentlich nicht? Das diskutieren wir nochmal wann anders. Aber ich würde zunächst erstmal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben. Also wir haben die Rechts- und die Amtshilfe. Das heißt, die Justizbehörden und alle anderen Behörden sind bis zu einem gewissen Maße verpflichtet, sich untereinander zu helfen. Wenn eine Behörde etwas nicht leisten kann, dann kann eine andere einspringen. Das ist das eine. Und dann haben wir eben auch noch Absatz 2, wo das Ganze nochmal ein bisschen spezifiziert wird. Da wird dann eben nochmal geklärt, wann es auch nochmal zu dieser besonderen Hilfe kommen kann. Also eben zum Beispiel bei Umweltkatastrophen, bei besonders schweren Unglücken. Und dann ist es eben so, dass die unterschiedlichen Polizeien zur Hilfe gebeten werden können, aber eben auch der Bundesgrenzschutz. Absatz 2 geht jetzt aber erstmal davon aus, dass etwas ein einzelnes Bundesland betrifft. Dann haben wir hier aber noch Absatz 3 und der setzt nochmal einen etwas größeren Rahmen.
Absatz 3. Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im Übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr, aufzuheben.
Hier also noch ein weiterer besonderer Fall. Es ist nicht nur ein Bundesland betroffen, sondern gleich mehrere. Und bei Umweltkatastrophen ist das ja auch häufiger der Fall. Ich habe es eben schon gesagt, viele Flüsse fließen eben auch durch mehrere Bundesländer. Und wenn ein Sturm wütet, der irgendwie sämtliche Landstriche kaputt macht, dann macht er auch nicht an der Landesgrenze Halt. Und da kann die Bundesregierung dann eben auch selbst koordinieren. Das heißt, es liegt dann nicht mehr zwangsläufig in der Macht der Länder dort zu handeln, sondern dort kann die Bundesregierung sagen, gut, das betrifft jetzt so viele Bundesländer, das koordinieren wir jetzt. Und ich verstehe aber auch den letzten Satz so, da steht ja auch, Maßnahmen der Bundesregierung in Absatz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates im Übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben. Da frage ich mich.
Die Länderklausel.
So? Aber die Bundesregierung sagt, okay, wir machen das jetzt und dann sagt 5 Minuten später der Bundesrat, Moment, wir wollen das aber lieber selber machen. Ist das möglich? Also dadurch ließe sich Absatz 3 gänzlich aushebeln.
Jederzeit auf Verlangen des Bundesrates und unverzüglich Nachbeseitigung der Gefahr aufzuheben. Also jederzeit unverzüglich klingt so relativ humorlos. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein echt so ein Sicherheitsventil für den Fall, dass die da oben in Berlin, in der Bundesregierung durchdrehen und jetzt mal eben hier ein bisschen rumputschen, es einfach auf der Stelle zu unterbinden. Und Bundesrat, klar, Vertretung der Bundesländer, die Kontrollinstanz, dass da im Bund nichts Schlimmes passiert. Ich finde das, einen hoch spannenden letzten Satz, weil er eben genau das verhindert, was Konstantin Kuhle ja auch schon angedeutet hat, dass es eine entfesselte Zentralnationalregierung gibt, die auf einmal anfangen, jetzt, wie gesagt, zum Beispiel die Armee marschieren zu lassen. Ich gehe mal davon aus, ich will nicht spoilern wegen des nächsten Artikels, aber eine kluge Bundesregierung würde für diesen Fall, dass sie jetzt so, ich sag mal, das Oberkommando in irgendeinem Katastrophenfall hat oder so, würde wahrscheinlich Ländervertreter mit in das Steuerungsgremium reinnehmen, also zum Beispiel den Bundesratspräsidenten oder ausgewiesene Fachkräfte aus den Bundesländern, damit das von Anfang an schon diesen, ich sag mal, den Charakter von Gemeinsamkeit hat und nicht von wir gegen die.
Es ist ein bisschen so, als hättest du vorher schon mit Konstantin Kuhle gesprochen.
Nein.
Denn er hat das gesagt.
Also der Artikel 35 Absatz 3 Satz 2 geht davon aus, dass ein Ereignis von solchem Ausmaß, wie er in Absatz 3 beschrieben ist, dass das erstmal Handeln erfordert. Und dann könnte der Bundesrat, wenn er einige Wochen später feststellt, also das war vielleicht ein doch sehr überfälliger Eingriff in die Eigenstaatlichkeit der Länder, sagen, also wir wollen das nicht mehr. Und insofern ist es auch sinnvoll, dass hier das Gremium des Bundesrates verwendet wird, weil der Bundesrat ja die Mitwirkung der Länder auf der Bundesebene sicherstellen soll. Und der Absatz 3 Satz 2 geht aber davon aus, dass solche Maßnahmen erstmal angeleiert werden müssen und danach kann dann sich dagegen ausgesprochen werden.
Das heißt, der Bundesrat kann eigentlich nicht direkt sagen, okay, halt, stopp, wir wollen das sowieso nicht von Anfang an.
Nee.
Und natürlich, man muss ja auch sagen, kommt es tatsächlich zu einem solchen Unglücksfall oder eben zu Naturkatastrophen, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Länder dann sagen, nee, wir wollen das selber machen, aber haben gar nicht so richtig den Überblick. Und deswegen ist es in dem Fall vielleicht dann auch tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn einfach dann die Bundesregierung als überstehendes Organ, sage ich mal, dort einfach mal durchgreift. Vielleicht nee, nicht durchgreifen, aber...
Das ist, glaube ich, genau der falsche Sound, weil dann die Länder sofort auf der Zinne stehen und sagen, hier, wollen wir euch mal zeigen, wie hier durchgegriffen wird.
Ja,
das also es ist halt auch so ein bisschen gruppendynamisch, psychologisch, bisschen streicheln, ein bisschen positive Energie verbreiten und das ist gut so. Ich finde, das ist gut. Das heißt einfach, pass auf, jeder, der hier über die Stränge schlägt, kriegt direkt einen zurück. Das ist auch ein ganz klein bisschen schwarze Pädagogik und ganz klein bisschen so Rohrstock durch die Blume, aber es ist okay, so funktioniert die Politik.
Und nun ist es ja auch zum Glück so, dass Artikel 35 Absatz 2 und 3 dann doch eher die Ausnahme als die Regel darstellen.
So ist es.
Wir schauen weiter, was passiert in der nächsten Folge. Dort besprechen wir Artikel 36 und Artikel 37. Und zwar ist es dann in dem Fall der Rechtswissenschaftler Ulrich Battes, der uns dabei begleitet. Und
Big Name kann man sagen. Big Name. Ulrich Battes ist Zeit, FAZ, Spiegellesern. Ich würde mal sagen, seit mehreren Jahrzehnten als Stimme des Rechts bekannt.
Ja, da ist mir ein Kuppel.
Wie hast du den wieder?
Ich habe gefragt, hallo, haben Sie Lust? Und er hat gesagt, ja, kann ich machen.
Okay, verstehe.
So war das. Also sowas
bisschen mehr Drama hätte ich mir schon gewünscht, nee, es wie du dich irgendwo angekettet
ziemlich,
hast. Oder
ziemlich
so. Okay.
Leicht. Aber auf jeden Fall, mit ihm sprechen wir über die Besetzung von Ämtern in Bundesbehörden und auch den Bundeszwang. Das ist ja auch etwas, worüber wir schon in einer früheren Folge gesprochen haben. Und ich habe versprochen, wir besprechen das nochmal genauer und genau das werden wir in der nächsten Folge tun. Grundsätzlich ist es natürlich wie immer so, wer Anmerkungen oder Fragen hat, der schreibt uns gerne eine E-Mail an grundgesetz@detektor.fm. Wir freuen uns dann natürlich drauf und wir beantworten natürlich auch jede einzelne Mail, die rankommt. Nun kam noch eine Anfrage, warum es denn nicht möglich ist, die Mails immer auch dann in der nächsten Folge zu besprechen, falls es inhaltliche Anmerkungen zur Folge gegeben hat. Dazu müssen wir leider sagen, dadurch, dass wir nicht zweimal die Woche zueinander kommen und aufzeichnen,
ist auch wenn wir das sehr gerne würden.
Würden wir natürlich gerne machen. Aber nun ist es eben so, dass wir auch immer mal ein paar Folgen hintereinander aufzeichnen und dann nicht immer sofort tagesaktuell reagieren können. Aber wir versuchen natürlich auch auf dem Wege der E-Mail dann einfach das Ganze nochmal ein bisschen aufzuarbeiten und freuen uns deswegen natürlich auch immer über Feedback, falls ihr Anmerkungen habt. Und damit sage ich tschüss, tschüss Hajo, tschüss liebe Hörer.
Ja, und tschüss.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.